ob wir bei dem Deutschen Podcastpreis wohl vor Baywatch Berlin am Schluss stehen. Könntest du mir fast vorstellen.
Ja, vor Baywatch Berlin, hinter Gemischtes Hack.
Ja. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge des Runner's World Podcast. Diesmal dreht sich alles einzig und allein um das Thema Laufuhren. Mein Kollege Martin Grüning und ich, Henning Lehnertz, werden dazu die häufigsten Leserfragen beantworten. Wobei, so ganz stimmt das eigentlich nicht, denn Martin hat von der Thematik absolut gar keine Ahnung und ist deswegen zum Fragenstellen verdammt. Und ich bin derjenige, der die Fragen beantwortet. Ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Die Technik läuft übrigens schon, Martin.
Ach so,
also unser ganzes Gespräch bislang wurde aufgenommen. Deswegen könnten wir jetzt eigentlich auch mit dem Podcast
machen. Ja, aber mein Problem ist, ich werde ja schon bei der Anmoderation werde ich schon Fehler machen.
Das ist in Ordnung, das erwartet man von dir.
Worüber reden wir heute? Wir wollten einen Podcast machen über Laufuhren. Heißt das so? Wie heißt das denn heute?
Laufuhren, Sportuhren, GPS-Uhren, Pulsuhren, Smartwatches, Activity-Tracker, wie auch immer. Ja, und über alles. Ein Rundumschlag.
Da sind in dem Fall jetzt bei dieser Podcast-Ausgabe die Rollen klar verteilt. Auf der einen Seite sitzt du, der du dich extrem für Technik interessierst, rund um Laufzubehör. Und da sitze dann ich, der sich gar nicht dafür interessiert. Aber der tatsächlich inzwischen um die Vorteile dieser Technik weiß und solche Leute wie dich oder Kollegen Urs braucht, dass ihr mir diese Technik erklärt. Und wir merken ja, es gibt ein riesiges Feedback immer, wenn wir rund um das Thema zum Beispiel Laufuhren irgendetwas publizieren. Dann kommen ganz, ganz, ganz viele Fragen von LäuferInnen, die einen ganz großen Bedarf haben, die Technik erklärt zu bekommen. Und das wollen wir ja jetzt dieses Mal aufnehmen. Wir hatten aufgerufen auch Fragen rund ums Thema in den sozialen Netzwerken bei uns zu platzieren. Und weißt du was? Ich werde dir jetzt eine Auswahl dieser Fragen einfach mal stellen.
Nein, das ist ja eine Überraschung.
Das ist
damit
keine
hätte
Überraschung.
Ich meine,
das ist keine Überraschung, aber du kennst die Fragen nicht.
Nein, die Fragen kenne ich nicht.
Nein.
Ich kenne die Antworten.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Also, aber wie du schon sagst, es kommen immer, wenn wir Tests veröffentlichen oder auch unabhängig von Tests zu Laufuhren, Sportuhren, wie auch immer man sie nennen möchte, bekommen wir ganz viele Fragen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Von liegen doch total auf der Hand bis, boah, muss ich selber drüber nachdenken.
Ja.
Deswegen bin ich mal gespannt, was da heute so kommt. Und du nimmst ja wirklich auch die Rolle ein des Fragenstellenden.
Ja, ich weiß tatsächlich auch auf so gut wie keine dieser Fragen auch nur eine Antwort.
Das ist perfekt. Du kannst gerne dann auch nachfragen, weil ich habe natürlich ganz viele Punkte, die für mich selbstverständlich sind. Das merke ich immer wieder im Gespräch mit Leuten. Dinge, über die ich mir gar keine Gedanken mehr mache, weil sie für mich völlig logisch sind, da kannst du dann gerne nachhaken. Also wenn für dich was unverständlich ist, dann gerne den Ahnungslosen spielen. Ja, das musst du ja gar nicht. Du bist ja völlig ahnungslos. Und ich hoffe, ich wirke nicht ganz so ahnungslos auf der anderen Seite.
Ja, ich hätte sofort natürlich selbst so und so viele Fragen. Vielleicht streue ich die einfach unter falschen Namen oder so.
Mach das.
Gut, ganz am Anfang will ich natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir in unserer aktuellen Runner's World Ausgabe, Printmagazin Runner's World, Mai-Ausgabe, haben wir einen Artikel von dir, der natürlich auch Anlass für diesen Podcast ist. Der nennt sich Wettrennen der Uhren, in dem du mit LaufkollegInnen verschiedene Kategorien von Laufuhren vorgestellt hast, verschiedene Laufuhrmodelle auch vorgestellt hast und anhand dieser Kategorien auch sehr, sehr schön erklärt hast, welche Uhr eigentlich oder welche Funktionen an Uhren für welche Laufambitionen geeignet sind. Da geht es dann von Hilf mir, von Smartwatch über klassische Laufuhren, so würde ich die bezeichnen, bis hin zu Activity-Trackern.
Genau, und beim Thema klassische Laufuhren wird es in der Tat schon schwierig. So die klassische Laufuhr, da stellst du dir wahrscheinlich etwas anderes drunter vor als ich, einfach weil wir eine andere Laufgeneration sind oder einer anderen Laufgeneration entstammen. Für mich ist eine klassische Laufuhr noch eine Uhr mit so einem Bewegungssensor am Fuß, Wobei bei mir, als ich mit dem Laufen anfing, kamen schon die ersten GPS-Uhren. Die waren damals noch sehr teuer. Deswegen ist für mich eine GPS-Uhr dann eigentlich noch eine Sportuhr. Aber eigentlich ist heute, ist es total schwierig. Also ich merke das jedes Jahr, wenn wir einen neuen Artikel zu dem Thema platzieren im Magazin, dass man eigentlich das ganze Thema neu aufgreifen muss, weil die Entwicklung so rasant ist. Also das, was vor 3 Jahren gilt, gilt heute halt gar nicht mehr.
Darf ich mal eine Frage vorweg stellen? Gibt es eigentlich noch das, was ich als klassische Laufuhr bezeichne, nämlich eine Uhr, die eine Stoppfunktion hat, die eine Timerfunktion hat und das war's?
Ja. Ah, okay. Ja, klar. Gibt es von Casio so klassische Uhren nach wie vor oder von Timex? Die kosten 15, 20 Euro neu, sehen noch genauso aus wie damals und können wirklich nichts mehr als Runden nehmen. Da steht dann, glaube ich, auch so 99 Rounds auf der Uhr drauf, weil man damit 99 Runden nehmen kann.
Die Timex Ironman, das war so der
Das gab es auch Hammer. Mal eine Zeit lang, Timex Ironman, wo ich mich immer sehr darüber lustig gemacht habe, weil die damals dann mit GPS irgendwann rauskamen und eine Akkulaufzeit hatten, mit der selbst Jan Frodeno heute keinen Ironman schaffen würde. Also die hatten dann eine Akkulaufzeit damals von 5 Stunden, wo ich so denke, okay, Ironman, also das schafft ja keiner in der Zeit. Na, egal.
Aber wir wollen über die modernen Uhren sprechen, beziehungsweise die Fragen bauen sich so ein bisschen auf. Also es sind am Anfang die typischen Fragen, die immer wieder gestellt werden, bis hinten zu etwas so spezielleren. Mal schauen.
Bin gespannt.
Also beginne ich mal mit der ersten Frage. Die kam von Live Rosenberg, ist der Name. Live Rosenberg.
Achso, du liest jetzt immer die Namen der Fragen.
Das ist ja kein Geheimnis hier, es geht ja nicht zum...
Also nochmal, die Fragen kommen von Instagram und Facebook.
Instagram und Facebook, genau. Und manchmal sind es Pseudonyme, manchmal sind es echte Namen. Ich glaube, die darf man nennen. Also Live Rosenberg fragt, wie kann es zu unterschiedlichen Streckendistanzaufzeichnungen kommen, wenn beide Läufer... die gleiche Uhr benutzen, die Garmin Fenix 5 ist das in dem Fall.
Okay, also er läuft mit jemandem zusammen, nebeneinander her, gleiche Distanz, gleiche Strecke und am Ende zeigt die Uhr eine unterschiedlich gelaufene Distanz an. Das ist eigentlich relativ häufig der Fall, also das merke ich auch selber. Ich laufe häufig 2 Uhren zeitgleich, eine am linken Handgelenk, eine am rechten, um die miteinander zu vergleichen. Dann trage ich bei einer oft einen Pulsgurt, bei der anderen messe ich oder nutze ich die optische Herzfrequenzmessung am Handgelenk, um dann eben zu vergleichen, misst die Uhr genau, misst die Uhr ungenau. Und selbst da kommt es häufig zu Unregelmäßigkeiten in der Distanzmessung. Und das liegt einfach daran, dass die eine Uhr an der linken Hand ist, die andere an der rechten. Und schon das reicht aus, um die Signale, die die GPS-Satelliten aus dem Weltall quasi Richtung Erde feuern, zu stören, und die Uhr nimmt ja diese Satellitensignale auf und wertet sie aus. Dahinter stecken dann Algorithmen, und dann ist es schon so, dass wenn die eine Hand eben links hinten ist, die andere Hand vielleicht rechts vorne, das reicht schon aus, um so kleine Messfehler zu Messfehlern zu führen. Und diese Messfehler, dahinter steckt dann eben die Software der Uhr, die Algorithmen der Uhr, die versuchen, die dann auszugleichen, auszubügeln. Und das gelingt manchen Uhren besser als anderen. Deswegen sind manche Uhren deutlich schlechter als andere im Messen der Distanz und im Anzeigen der aktuellen Pace beispielsweise. Das ist ja auch oft so ein Punkt, dass die Uhren sehr ungenaue Pace anzeigen oder sehr hohe Fluktuation dieser Anzeige haben. Aber selbst wenn die gleiche Uhr getragen wird, kann es eben dazu führen, der eine läuft vielleicht einen Meter weiter links, der andere einen Meter weiter rechts. Da stört dann das Signal vom Baum oder das Signal wird von einem Baum gestört. Der andere läuft ein bisschen näher an der Hauswand. All das sind schon Faktoren, die wirklich die Messung beeinflussen können. Und dann spielt es auch noch eine Rolle, ist auf beiden Uhren die gleiche Firmware aufgespielt. Denn
Die
gleiche Software, Firmware. Also eine Uhr funktioniert heute nur noch mit Software, und diese Software wird ständig von den Herstellern aktualisiert. Mhm. Eigentlich jedes Mal, wenn man seine Uhr mit dem Handy koppelt oder mit dem Programm am Computer, zieht er sich ein Update. Und da ist es wirklich so, dass diese Updates die Messgenauigkeit sehr, sehr beeinflussen können. Also es gibt häufig Updates, wo dann auf einmal das GPS-Signal beim nächsten Lauf kaum noch gefunden wird, und man fragt sich, hey, wieso, was ist passiert? Gestern hat die Uhr das Signal noch schnell gefunden. Ja, diese Software ist halt dafür zuständig, die Signale, die aus dem Weltall von den GPS-Satelliten eben kommen, auszuwerten. Und wenn da irgendein kleiner Fehler drin ist, dann kann es eben dazu führen, dass das GPS-Signal nicht gefunden wird, extrem lange dauert, es Messfehler gibt. Deswegen ist auch immer die Frage, haben beide Uhren, in dem Fall, um die Frage zu beantworten, haben beide Uhren die gleiche Firmware? Das spielt schon eine Rolle. Dann eben der eine trägt sie vielleicht am linken Arm, der andere am rechten. Der eine läuft einen Schritt weiter vorne, der andere ein Stück weiter hinten. Und deswegen ist das nie zu vergleichen. Also es gibt da witzige Tests, wo wirklich ein Läufer mehrere der gleichen Uhren hatte, damit lief, zwei der gleichen Uhren am linken Armgelenk, Handgelenk, zweimal die gleichen Uhr am rechten Handgelenk und hatte vier unterschiedliche Distanzen, wobei.
Da würde mich dann interessieren, aus deiner Erfahrung, was sind tolerable Abweichungen? Also womit darf man rechnen auf einer 10 Kilometer Strecke? Was sagst du, ist normal? Was ist zu viel an Abweichung?
Kann man das sagen? Ich finde inzwischen heutzutage auf einer Strecke, die jetzt nicht groß bebaut ist, also wo man nicht die ganze Zeit dicht an Häusern entlangläuft oder eben unter Bäumen, also wenn man relativ freies Signal hat, freien Empfang, finde ich alles, was über 50 Meter plus oder minus hinausgeht, schon viel. Also auf das schaffen
50
die.
Meter auf?
Auf 10 Kilometer.
Auf 10 Kilometer?
Ja, ja, genau. Also okay. 10 Kilometer habe ich vermessene Strecke, ja, 10 Kilometer Straßenwettkämpfe. Da habe ich Uhren gehabt, die wirklich 9,99 Kilometer oder 10,01 Kilometer anzeigten. Und ich finde, alles, was dann darüber hinausgeht, ist dann schon nicht unbedingt tolerabel. Aber das hängt natürlich wirklich von der Strecke ab. Wenn man in Frankfurt beim Marathon startet, zwischen den ganzen Hochhäusern durchläuft, ist das natürlich schwierig. Das stört das Signal und da kann die Uhr dann auch nicht mehr mit umgehen und das ausgleichen. Ja. Aber inzwischen ist die Software da wirklich so weit, dass so im Wald beispielsweise, da ist es so, dass das Blätterdach eigentlich kaum noch eine Rolle spielt. Da sieht man inzwischen kaum noch Messfehler. Und das war vor ein paar Jahren deutlich, deutlich anders.
Gut. Nächste Frage von Runpini. Runpini. Mehr weiß ich da nicht. Was sind Gründe für absolut unrealistische Pulswerte? Sowohl mit Brustgurt als auch mit Handgelenksmessung hatte ich schon solch falsche Werte.
Ah ja, okay. Ich dachte, als du die Frage jetzt einleitest, es geht nur um die optische Herzfrequenzmessung.
Schreibt hier Runpini.
Ja.
Ich meine, vielleicht ist das jetzt auch nicht so konkret zu beantworten, aber sag noch mal den Unterschied zwischen den Messungen Brustgurt, Handgelenk vielleicht auch.
Also die Messung am Handgelenk, da gibt es optische Sensoren, die ein Lichtsignal auf die Haut geben. Und dieses Lichtsignal, was dann eben zurückgeworfen wird von der Haut, das wird eben ausgewertet und entsprechend daran die Herzfrequenz gemessen. Da arbeiten die Hersteller mit unterschiedlichen LED-Farben und Auswertungen. Letztlich stecken in vielen Uhren aber auch ähnliche oder sogar die gleichen Sensoren. Und bei einem Brustgurt wird wirklich ein elektrisches Signal gemessen sozusagen. Das ist dann auch oft, man spricht von EKG genau, also das ist die genaueste Variante, die wir grundsätzlich auch empfehlen, weil die optische Herzfrequenzmessung extrem viele Fehler hat. Also es hängt von sehr vielen Variablen ab, ob die Herzfrequenzmessung am Handgelenk mittels optischem Sensor genau ist. Einerseits, wo sitzt die Uhr genau? Also schon eine kleine Positionsänderung vom Handgelenksknochen rauf und runter führt dazu, dass die Messung nicht gut ist. Körperbehaarung spielt eine Rolle. Pigmentierung, also jemand mit einer dunklen Hautfarbe, da wird das schwierig, das rückgeworfene Licht sozusagen aufzuzeichnen für die Uhr. Das ist dann schwierig. Wie eng man die Uhr trägt, auch das spielt eine Rolle. Wackelt die Uhr dann auch noch beim Laufen? Das spielt eine Rolle. Also deswegen merkt man häufig so eine Uhr, wenn man die im Alltag trägt, ermittelt die realistische Werte, läuft man dann schneller oder sogar bei Rennen sehr schnell, merkt man, okay, auf einmal spinnt die Messung und man hat völlig unrealistische Werte. Und da spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle, dass wir grundsätzlich dazu raten, wenn man nach Herzfrequenz trainieren möchte, dann sollte man sich nicht auf die Werte verlassen, die eben der optische Herzfrequenzsensor einem ausspuckt. Da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen zu, die den einzelnen Sensoren, die die verschiedenen Hersteller eben haben, dann unterschiedliche Messgenauigkeiten zuordnen. Also eine Uhr, die da immer sehr gut abschneidet in den letzten Jahren, war beispielsweise die Apple Watch. die einfach wohl einen sehr, sehr guten Sensor hat. Das zeigen auch unsere Tests. Aber es gibt auch bei der Apple Watch teilweise Läufe, wo man einfach hanebüchene Messwerte bekommt. Und deswegen ist das schwierig. Dann gibt es Uhren, die bauen sehr hoch, sind relativ schwer. Da wackelt das Gehäuse dann einfach mehr. Jemand, der dann einen dünnen Arm hat, da lässt sich die Uhr im Zweifel nicht so eng ziehen. Auch da gibt es dann Messfehler. Was wir auch häufig haben, was ich selbst auch schon erlebt habe, war wirklich bei einem Rennen. Auf der ersten Hälfte hatte ich einen Puls von 110. Auf der zweiten Hälfte hatte ich dann einen deutlich realistischeren Wert von 190 und hatte im Schnitt dann einen Puls von 160. Aber man sah wirklich so, nach der Hälfte gab es dann auf einmal einen Riesensprung, wo ich so denke, ich habe nichts getan. Ich bin ein und dasselbe Tempo durchgelaufen. Ich habe die Position der Uhr nicht verändert. Es hat sich nichts geändert. Die Uhr saß am Anfang fest, war am Ende fest. Ich habe nicht dran rumgewackelt. Also es ist einfach,
du sprichst jetzt aber von der Handgelenksmessung.
Ich spreche von der Handgelenksmessung. Ja. Bei der Messung am mittels Pulsgurt, Brustgurt, da ist eben dieses elektrische Signal. Da spricht man häufig davon, dass man den Brustgurt eben nass machen sollte vorher. Die Kontaktflächen, das merke ich selber auch. Also wenn ich den einfach anlege im Winter, trockene Haut, trockene Heizungsluft etc. und loslaufe, zeigt der am Anfang oft komische Werte an. Fange ich dann quasi an, selber zu schwitzen, also den selber anzufeuchten, einfach durch den Schweiß, stimmen die Messwerte dann auf einmal. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, der muss oder sollte leicht angefeuchtet sein, um realistische und genaue Pulswerte zu liefern. Akku, Batterie ist auch so ein Ding. Wenn die Batterie leer wird, fangen die total an zu spinnen manchmal und messen unrealistische Messwerte. Und dann auch noch so ein Punkt, das sind eben Kontakte. Und wenn man den Pulsgurt einfach lange und oft getragen hat, vielleicht in die Waschmaschine schmeißt, der nutzt sich ab und irgendwann sind die Kontakte nicht mehr so sauber oder hängen tatsächlich buchstäblich nur noch am seidenen Faden. Und dann ist die Messung auch nicht mehr so genau. Also das sind so die Punkte, wo ich sage, da ist dann der Brustgurt auch ungenau.
Neu im Markt ist ja der Gurt, den man um den Oberarm tragen kann.
Ja, so neu ist der gar nicht.
So neu ist er nicht, aber von Polar?
Genau,
oder?
Von Polar.
Von Polar. Der ist natürlich für die Leute dann nochmal spannend, die mit dem Brustgurt nicht gut zurechtkommen. Mhm. Meine Frau zum Beispiel, der scheuert das einfach unter der Brust immer wieder. So die Hautwund, die ist umgestiegen auf diesen Oberarmgurt und von der Messung her sehr zufrieden. Was kannst du dazu sagen?
Ja, da hast du natürlich den Vorteil, dass du den einfach relativ eng am Oberarm dann tragen kannst. Also letztlich ist das genauso ein optischer Sensor wie in den Uhren. Das ist der gleiche Sensor, da ist kein Unterschied. Nur die Position am Oberarm ist halt vorteilhaft. Da laufen dickere Adern durch. Also die Messung an sich ist klarer, weil der eben ja den Blutfluss messen muss. Also der muss ja den Herzschlag letztlich an den Venen und Adern erkennen. Und dort oben findet nicht so viel Bewegung statt. Also der Unterarm hat ja sind deutlich mehr Fliehkräfte als am Oberarm. Der ist ja relativ, wenn man läuft und sich das vorstellt, der Oberarm bewegt sich relativ wenig im Vergleich zum Unterarm, zum Handgelenk. Und allein deswegen ist da die Messung dann schon genauer. Und man kann ihn halt relativ eng ziehen, ohne dass es unkomfortabel wird. Letztlich ist aber auch da die Frage, starke Körperbehaarung, Hautfarbe, spielt da alles eine Rolle. Ja. Deswegen wird das nicht bei jedem funktionieren.
Ja. Nächste Frage. Der Ifred Tesfay fragt, beim Bahntraining misst meine Uhr, ist es da relevant, welche? Also nennen wir jetzt hier die Markennamen?
Yeah. Ja. Hau raus, klar, das spielt eine Rolle.
Forerunner 645 Music.
Ja.
Häufig deutlich zu viel, bis zu 60, 70 Meter mehr pro Kilometer.
Ja.
Da ich in der Regel konsequent auf Bahn 1 bleibe, kann das doch eigentlich nicht sein.
Ja.
Offensichtlich kommt sie mit den vielen Kurven nicht zurecht, oder?
Da ist auch noch, da spielt letztlich auch so ein Punkt eine Rolle, wie der auch bei der ersten Frage schon eine Rolle gespielt hätte, den ich vergessen zu erwähnen habe. Die Einstellungen der Uhr spielen auch eine Rolle. Also du kannst bei der Uhr einstellen oder bei vielen Uhren einstellen, wie häufig sie ein Signal quasi analysieren. Das ist in der Regel sekündlich der Fall. Es gibt aber auch Einstellungen, wo man das in gröberen Intervallen quasi hat. Und dann läuft man eben Kurven und in diesen Kurven bewegt man sich ja, aber das Signal wird noch nicht gemessen. Und deswegen ist das auf Strecken, wo man einfach nur geradeaus läuft, das ist kein Problem, weil der die Zeit dazwischen einfach ausgleicht dann. Aber wenn man in der Zeit eine Kurve gelaufen ist, ist die Messung ungenau. Gleichzeitig ist aber auch auf der Bahn die Frage, gibt es da Bewuchs von Bäumen? Ist da irgendwie, ist das wirklich im Stadion? Dann sind die Ränge, die das Signal stören können. Da gibt es aber wirklich Uhren, die das einfach sehr, sehr, sehr gut können. Diese Messung auf der Bahn, die dann wirklich nach 2,5 Runden anzeigen, man ist 1000 Meter gelaufen, und es gibt Uhren, die das weniger gut können. Da spielt dann eben auch die Software eine Rolle. Seltener wirklich der GPS-Sensor, der in den Uhren verbaut ist, weil der ist auch häufig gleich. Also es gibt ganz viele Uhren, die mit einem Sony-Chip versehen sind und trotz des gleichen Chips, also die gleiche Hardware, die Signale empfängt, kommen am Ende unterschiedliche Ergebnisse raus, weil eben diese Signale analysiert werden müssen von der Software der Uhr. Das Antennendesign spielt eine Rolle. Von daher viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das liegt nicht unbedingt an Garmin. Also meine Uhr, die ich meist trage, ist eine Garmin Forerunner 945. Und die misst unglaublich genau auf der Bahn. Also wenn ich da 2,5 Runden laufe, dann zeigt die meist 0,99 oder 1,01 Kilometer an. Das ist schon sehr, sehr nah dran. Gleichzeitig gibt es aber, beobachte ich bei einem Kumpel von mir, der mit einer Garmin Phoenix läuft, Phoenix 6 irgendwas, auf der Bahn, der hat manchmal 40, 50 Meter zu viel. Und da ist halt Software spielt eine Rolle, Bewuchs der Bahn, aber natürlich auch das Problem ist, man läuft die ganze Zeit Kurven und je nachdem, welche Einstellungen man dann gewählt hat in seiner Uhr, ist das eben mit dem Kurvenlaufen und einem gröberen Aufzeichnungsintervall dann eben nicht so richtig vorteilhaft. Also gibt aber auch eine Funktion, das ist ganz cool, von Coros, Hersteller aus den USA, relativ neu im Markt, auch in Deutschland noch nicht wirklich bekannt. Und die haben in ihren Uhren eine Track-Funktion. Und damit läuft man 1-2 Runden auf Bahn 1, kann der Uhr sagen, man kann der Uhr sagen, auf welcher Bahn man unterwegs ist. Und irgendwie schafft es der Algorithmus, der da drin steckt, dann wirklich genau zu erkennen, wie viel Meter man zurückgelegt hat. Ich habe das mal getestet, Bahn 1 eingestellt, Bahn 8 eingestellt. Und man läuft und die Uhr weiß genau, wie weit man dann gelaufen ist. Also der ignoriert dann das GPS-Signal und konzentriert sich eher auf den Bewegungssensor. Und da sie weiß, auf welcher Bahn man läuft, sind die Messungen dann exakt, weil jede Bahn ist gleich lang. Und das ist echt super. Das ist krass. Da läuft man auf Bahn 2 und hat trotzdem am Ende 400 Meter. Das ist super.
Gut, was wir aber durchaus sagen können, die 400 Meter Rundbahn ist 400 Meter.
Ja,
egal, was
bitte daran halten.
GPS-Uhr
genau, bitte
gemessen,
daran halten.
Weil auch das haben wir immer wieder mal, dass sich Menschen bei uns melden, die sagen, bei mir die Laufbahn zu Hause, die ist nicht 400 Meter lang. Meine GPS-Uhr zeigt ganz genau, dass die 440 Meter lang ist.
Ja.
Dem ist nicht so. Genauso wie sehr
es
häufig.
Es gibt aber 333 Meter Bahnen.
Ja,
oder in Kenia gibt es auch Bahnen, die länger sind. Ja. In Uganda ja.
Aber
auch,
in Deutschland ist eigentlich die Standard.
Nee,
Rundbahn ist auch auf dem Dorf, die ist exakte 400 Meter.
Da sollte man sich auf sein.
Genauso auf wie auch Bahn natürlich lassen. Häufig uns so in den Marathon Wettkampfphasen viele Mails erreichen, wo dann LäuferInnen sagen, der Berlin-Marathon war definitiv 2 Kilometer zu lang.
Ja.
Ich hatte auf meiner Uhr 44 Kilometer. Bitte sag das mal dem Veranstalter. Nein, also.
Ja, nein, also GPS-Uhren, ich meine, die ermitteln einfach ein Signal, was aus dem Weltall kommt von verschiedenen Satelliten. Und da gibt es auch verschiedene Satellitensysteme. Es gibt ja nicht nur GPS, was vom amerikanischen Militär entwickelt wurde, sondern GLONASS vom russischen Militär. Galileo ist jetzt ganz neues europäisch. Das sind einfach Satelliten, die fliegen um die Welt, schicken Signale auf die Erde. Und je nachdem, welche Signale eben bei der Uhr dann ankommen, bei dem Empfänger, weiß dieser Empfänger, wo er quasi ist. Und wenn man dann sich fortbewegt, gibt es eine Kette an quasi Positionssignalen und Position auf der Erde und daraus ermittelt die dann quasi eine zurückgelegte Strecke und eine Geschwindigkeit. Aber da reicht schon ein kleiner Fehler aus, um dann quasi eine ungenaue Messung zu führen, Und dessen muss man sich einfach immer wieder bewusst sein, dass es nicht quasi echte Fakten sind, die da ankommen, sondern einfach viele Faktoren beeinflussen diese Messung.
Weißt du was, ich finde, das erklärst du sehr gut.
Das ist gut.
Ich finde es sehr spannend. So, hier kommt eine Frage, die kam mehrfach, also so in dem Tenor.
Ja.
Mich würde, also Christian aus Dortmund. Mich würde interessieren, welche Uhren im unteren Preissegment
ja.
mit, ist so ein bisschen, ja, muss ich zusammenreimen hier, mit Brustgurt sowie GPS, nein, mit Herzfrequenz sowie GPS-Messung empfehlenswert und zuverlässig sind. Und
ja.
dazu passt vielleicht auch hier von Running Bart die Frage, findet ihr eine Laufuhr, die eher für Hobbyläufer geeignet ist und unter 200 Euro liegt? Und passt auch noch dazu Nicole Kramhöller-Kühn, welche Uhr im machbaren, leider, Entschuldigung, ich kann es nicht so richtig lesen, machbaren Preissegment ist für Einsteiger geeignet. Also welche, kannst du Empfehlungen geben, was ist überhaupt unteres Preissegment, was gibt es
ja.
und was ist so das, so, was sind die Basics, die man braucht als Läuferin und was kostet sowas?
Also letztlich ist es so, dass inzwischen, und das war ja auch so ein bisschen der Einstieg, was ist überhaupt eine Sportuhr? Heute können diese Sportuhren, die haben alle einen GPS-Empfänger, die haben alle einen optischen Herzfrequenzsensor und unterstützen in der Regel auch mehrere Sportarten. Also es ist dann nicht mehr nur so, dass man mit der Uhr nur laufen kann, sondern man kann damit auch Rad fahren, man kann damit schwimmen und dann entsprechend diese Sportarten auch aufzeichnen. Wir sprechen da von Multisportuhren. Das war vor ein paar Jahren, war das was Besonderes. Da waren Multisportuhren schon ja, so ein bisschen besser einfach, hatten mehr Funktionen auch dann als reine GPS-Laufuhren. Inzwischen gleicht sich das aber immer mehr an. Wo sich dann große Unterschiede auftun, ist wirklich in der Akkulaufzeit. Teurere Uhren haben meist eine längere Akkulaufzeit.
Ja, kannst du so
Zahlen nennen?
Zahlen nennen, also Preise nennen?
Also ja,
reden wir über 200 Euro,
sagen wir,
500 Euro, 1000
ja,
Euro?
Ja, gut. Ich würde sagen, so bis 200 Euro sind schon eher die günstigen Uhren. So der Einstieg, GPS-Uhren, Multisportuhren liegt so bei 150 Euro, 100 bis 150 Euro. Immer UVP, also die Preisempfehlung des Herstellers. Ja. Oft gibt es dann Angebote schon nach ein, zwei Jahren. Aber zum Beispiel eine Garmin Forerunner 45 kostet, glaube ich, 149 Euro und bietet schon eine Akkulaufzeit von, keine Ahnung, 6 Stunden, unterstützt mehrere Sportarten, hat einen GPS-Sensor drin. Eine super Uhr, wo selbst Profiläufer keine Probleme mit haben, ihr ganz normales Training mit aufzuzeichnen.
Gibt es da eine vergleichbare Uhr von Polar?
Ja, ganz neu ist die Polar Vantage M2. Die ist ein bisschen teurer, die kostet schon 299 Euro, bietet allerdings auch mehr Funktion schon hinsichtlich ja, Coaching, Auswertung des Trainings, Anleitung zum Training. Das ist ja auch, diese Uhren, die sind inzwischen nicht mehr nur zum Sport gedacht, sondern teilweise, oder was heißt teilweise, in jedem steckt auch ein Activity-Tracker. Also die werten auch die alltägliche Bewegung aus, messen im Zweifel deine Herzfrequenz rund um die Uhr, werten deinen Schlaf aus und geben die Rückmeldung. Und das tun die inzwischen auch alle, selbst Activity-Tracker, die wirklich nur als Activity-Tracker vermarktet werden, haben einen optischen Herzfrequenzsensor drin, GPS-Sensor und sind zum Laufen geeignet. Da ist es dann auch oft eine Frage der Bedienung. Also ich bin jemand persönlich, finde ich beim Laufen Knöpfe total gut und komme mit Uhren, die wie viele Activity-Tracker oder Smartwatches nur einen Knopf haben oder ein Touch-Display, nicht so gut klar. Allerdings, wenn es nur darum geht, dass Lauftraining aufzuzeichnen, reicht so ein Activity-Tracker für 99 Euro mit GPS-Sensor eigentlich aus. Oft kann man dann auch per Bluetooth noch ein Brustgurt koppeln und dann kann man wirklich ganz normal damit trainieren. Wenn man dann allerdings ambitionierter wird und beispielsweise Marathons läuft, das ist, habe ich ja eben schon erwähnt, teurere Uhren haben oft einen ausdauernden Akku, weil dann hat man so eine Smartwatch eventuell oder einen Activity-Tracker, der hält aber dann nur 3-4 Stunden Aktivität durch. Und so ein Akku wird ja auch nicht besser mit der Zeit. Wenn die Uhr dann schon ein Jahr alt ist, dann sind es vielleicht nur noch 3 Stunden Aktivität. Und wenn man dann eben am Start steht beim Marathon, dann weiß man nicht, ob man da ins Ziel kommt mit der Aufzeichnung. Und da sind dann eben reine Sportuhren deutlich besser. Die haben dann 8 Stunden Aktivitätsaufzeichnung, 10 teure Outdoor-Multisportuhren haben inzwischen versprechen 80 Stunden Akkuaufzeichnung im genauesten Modus. Also wirklich jede Sekunde ein Signal auswerten, Herzfrequenz aufzeichnen, Display anzeigen und das dann eben über 80 Stunden Aktivität. Ich meine, da kann man echt lange, lange laufen. Zurück zur Frage, ich bin so ein bisschen weggedriftet. Ich finde, für 150, 200 Euro gibt es tolle Uhren. Für mich ganz klar der absolute Favorit, der jetzt, ja, vor so einem halben Jahr habe ich die, glaube ich, getestet, ist von Coros, die Pace 2. Eben Coros, amerikanischer Hersteller. Und diese Coros Pace 2 hat Funktionen und Sensoren, die eigentlich in Uhren stecken, die doppelt so teuer sind. Die Uhr kostet 199 Euro, hat eine Akkulaufzeit von, ich weiß es gar nicht, 30 Stunden und barometrischen Höhenmesser. Mehrere Satellitensysteme unterstützt sie. Wo man dann ein bisschen Abstriche machen muss gegenüber Polar und Garmin, ist so die Auswertungstiefe des Trainings und die Anleitungsfunktion. Also die zeigt dann schon aus, welche Wirkung beispielsweise das Training jetzt hatte, ob das, wenn man die richtigen Pulswerte eben Herzfrequenzzonen eingetragen hat bei der Uhr, dann zeigt die schon ein, okay, das war ein eher härteres Training oder ein Basistraining und hatte die und die Auswirkungen auf deine Leistungsfähigkeit. Aber das können Polar und Garmin besser. Aber was diese Coros Pace 2 wirklich enorm gut kann, ist das Training aufzeichnen und das eben mit vielen Sensoren und einer langen Akkulaufzeit. Also für mich wirklich so der Preis-Leistungstipp. Wenn mich einer fragt, ich habe 150, 200 Euro, welche Uhr soll ich mir kaufen? Dann ist es tatsächlich die, wenn es dann ein bisschen mehr Funktion hinsichtlich Activity-Tracking, Auswertung sein soll, dann die Polar Vantage M2 oder auch eine Garmin Forerunner 45. Eine
Frage, die jetzt gar nicht hier gestellt wurde, aber die sich mir aufdrängt, ist, der Markt der Anbieter ist ja erstaunlich überschaubar.
Total.
Also ich bin groß geworden natürlich mit Polar.
Ja.
Das waren da so ziemlich die einzigen, die vernünftige damals Herzfrequenzmesser. Herzfrequenz war ja so das erste große, was technisch auf einmal in Uhren umgesetzt wurde. Dann kam erst GPS. Also Polar, Garmin, darüber reden wir jetzt. Wen gibt es noch? Jetzt sagst du, Coros ist neu im Markt. Ja.
Also der Markt hat sich total sondiert. Gab es vor ein paar Jahren, eben du hast es vorhin angesprochen, Timex, Sigma, die gibt es nicht mehr. Suunto gibt es noch. Die machen auch nach wie vor Uhren, setzen dabei aber auf häufig bei vielen Uhren inzwischen auf eine Software von Google auf der Uhr. Sind dann halb so halb Smartwatch, halb Sportuhr. Und das ist auch der Grund, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, die Software ist das, was eine Uhr ausmacht und oft auch unterscheidet, weil die gleichen Sensoren drin stecken. Und das war mal ganz interessant. Vor ein paar Jahren hat mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Entwickler von Suunto gesagt, wir können nicht mehr mithalten mit der Ingenieurspower von Garmin. Weil Garmin ist einfach riesig, die bauen die ganzen Navigationssysteme für Flugzeuge, für die Schifffahrt und die haben einfach sehr viel Know-how im Entwickeln, auch eben von Software und machen deswegen extrem hervorragende Uhren. Es ist nicht mehr nur die Hardware, es ist nicht das Gehäuse und da ein GPS-Sensor reinsetzen, sondern eine Software unterscheidet die Uhren. Da kommen immer mehr Funktionen rein. All das muss entwickelt werden, auch kontinuierlich weiterentwickelt werden, weil eben, ich habe es gesagt, es gibt immer mehr Updates. Oft gibt es Uhren, die kommen raus, da fehlen die Hälfte der versprochenen Funktionen. Und in den Wochen nach dem Release kommen dann über Firmware-Updates die versprochenen Funktionen, werden nachgeliefert. Einfach weil diese Entwicklung zu lange gedauert hat und extrem aufwendig ist. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum sich dieser Markt so sondiert hat. Dass Sigma und Timex gesagt haben, nee, da können wir nicht mehr mithalten.
Okay.
Gleichzeitig sind Smartwatches, Apple Watch, die Samsung Watch und Activity Tracker mit Funktionen aufgewertet worden und sind jetzt auch, mischen auch noch auf dem Sportuhrenmarkt mit, haben dann ja auch enorme Anteile weggenommen. Also die Apple Watch, das ist eine super Sportuhr, mit der kann man tipptopp laufen. Also wenn es einfach darum geht, sein Lauftraining aufzuzeichnen, kann man machen, ist gar kein Problem. Gibt es gar keine Gründe, diese Uhr nicht zu nutzen.
Ja.
Und da hat sich der Markt total sondiert. Und so ein neuer Hersteller wie Koros, der ist dann schon eine Besonderheit. Aber die machen auch einen hervorragenden Job, muss man sagen. Also da die Produkte sind super. Und da merkt man auch, dass sich da, was so die Software angeht, auf der Uhr, aber auch auf dem Handy, also es ist ja nicht nur die Uhr, die funktionieren muss, sondern da gibt es ja ein ganzes Ökosystem an Computerprogrammen, an Browserprogrammen, an Apps auf dem Smartphone, die müssen ja auch entwickelt werden. Also es ist ja nicht nur damit getan, eine Uhr zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, sondern da steckt ja viel mehr dahinter inzwischen. Und das ist teuer.
Ein bisschen hattest du diesen Fragenkomplex schon mehrfach angesprochen, aber relativ viele Fragen drehten sich weiterhin darum, dass die Leute so ein bisschen sauer sind, weil sie manchmal keine Messung angezeigt bekommen, wenn sie im Wald zum Beispiel laufen. Also das kommt ja häufiger. Gilas Willi schreibt, Dauerärgernis bei meiner Garmin Fenix 6 Pro, zeigt keine zuverlässige Pace in der Nähe von Bäumen oder gar im Wald.
Ja.
Und gibt es hier noch einige Fragen. Wieso sind die GPS-Verbindungen immer noch teilweise so mangelhaft? Beziehungsweise welche Einstellung ist die beste, fragt hier Anne Paff.
Ja.
Kannst du dazu vielleicht kurz noch mal was sagen? Also da gab es jetzt wirklich jede Menge Fragen.
Ich kann dazu kurz was sagen und ich habe den ultimativen Tipp.
Oh.
Also die Garmin Fenix 6 Pro, die da genannt wird, das kostet, glaube ich, 500-600 €. Ne? Also es ist eine Premium-Outdoor-Multisport-Uhr.
Ja, ja.
Und trotzdem kommt es da zu Messungenauigkeiten. Das kann ich total verstehen, dass man sich da ärgert. Würde ich mich auch tierisch ärgern, wenn ich so viel Geld für eine Uhr ausgebe. Die hat man dann und die zeigt dann nicht mal die Pace an, die man läuft. Genau. Das liegt aber, er sagt ja selbst, das kommt vor im Wald unter Bäumen und da ist eben das Signal, kommt eben nicht durch und die Signale, die dann doch durchkommen, die muss die Uhr auswerten und interpretieren.
Aber warte mal, den Trick übrigens, den gibt er schon selbst.
Ja.
Ich will dich gar nicht stoppen. Oh. Er schreibt, ich muss immer auswärts trainieren, auf eine Strecke fahren, wo kein Wald ist.
Nein. Mein Tipp ist besser. Mein Tipp ist, vergesst die Anzeige der aktuellen Pace und nutzt lieber die runden Pace. Das kann man ganz leicht, kann man die Datenfelder auf der Uhr austauschen und anpassen. Und ich mache das so, wenn ich Laufeinheiten habe, wo ich wirklich eine Pace treffen muss, weil es so ist im Trainingsplan, dann lasse ich mir nicht die aktuelle Pace anzeigen, sondern die runden Pace. Und dann startet beispielsweise einfach ein neuer Kilometer, weil ich die Runde selber nehme oder weil die Uhr die Runde neu startet nach jedem Kilometer. Und was die Uhr dann macht, ist, sie mittelt die Ergebnisse die sie von den Satelliten bekommt. Und dann ist es wirklich manchmal so, man läuft ein Tempo, das gleiche Tempo, was den Kilometer zuvor, den man dann in 4 Minuten gelaufen ist beispielsweise, ist nicht schneller oder langsamer geworden und die Uhr startet eine neue Runde und man guckt so auf die Uhr nach 50 Metern und dann steht da...
Runde heißt einfach ein definierter Abschnitt.
Genau, Abschnitt. Ja. Dann steht da, okay, Rundenpace 3 Minuten 30. Ja, ich bin noch nicht schneller geworden. Oder 4 Minuten 30. Also manchmal langsamer, manchmal schneller. Und je weiter man dann in der Runde gelaufen ist, desto eher mittelt sich dann dieser Wert dem richtigen, gemittelten Wert an.
Okay.
Und deswegen ist mein Tipp, wenn man wirklich nach Pace laufen möchte oder einfach wissen möchte, wie schnell ist man denn jetzt derzeit unterwegs, nehmt die Rundenpace und stellt einen automatischen Kilometer ein. Dann startet jeden gelaufenen Kilometer eine neue Runde und ihr seht, wie schnell ihr in diesem Kilometer dann aktuell gerade seid, gemittelt. Und dann ist das auch egal, ob man irgendwo im dichten Wald oder in der Stadt läuft, solange man da keine GPS-Sprünge drin hat. Das hat man ja auch manchmal im dichten, in der Stadt beispielsweise, dass dann ein Signal ganz woanders hinspringt. Das sieht man dann am Ende in der Aufzeichnung. Da kann man dann auch nichts gegen machen. Dann ist der Kilometer eben, dann ist man den eben in 2 Minuten gelaufen oder in 30 Sekunden manchmal. Das ist dann eben blöd. Oder Tunnel spielen da auch eine Rolle. Wobei auch das ist immer besser. Oft erkennen die Uhren inzwischen die Signale, die ich noch bekomme, beispielsweise, weil ich in einem Tunnel bin, sind extrem schwach. Dann stoppen die Aufzeichnung und setzen den nächsten Punkt erst wieder, wenn sie ein klares Signal haben. Also ich merke das bei uns hier, der alte Elbtunnel, kann man ein paar Treppen runterlaufen, 800 Meter auf die andere Seite der Elbe, ein paar Treppen wieder hoch. Das dauert halt 6, 7, 8 Minuten, bis man dann auf der anderen Seite wieder an der Oberfläche ist. Früher hatte ich da ganz oft Sprünge in die eine Richtung der Stadt oder in die andere. Das hat sich inzwischen erledigt, weil die Uhren halt so clever sind. Das Signal ist nicht mehr stark genug. Ich stoppe die Aufnahme, was die Aufzeichnung angeht, und provoziere keinen Messfehler und warte wieder, bis ein Signal da ist, was ich interpretieren kann. Und das hat man eben mit diesen gemittelten Runden auch. Da wird dieser eine falsch gesetzte Wert, der dann dazu führt, dass man was viel zu Schnelles angezeigt bekommt oder was viel zu Langsames, wird dann quasi dadurch ausgeglichen, dass man eine höhere Anzahl von Messwerten hat und da eben dann den Durchschnitt nimmt bei dieser runden Pace. Das macht beispielsweise auch die Apple Watch. Ich weiß nicht, ob andere Hersteller das auch machen. Und die nennen das, glaube ich, gleitender Durchschnitt. Da wird geschaut, welche Pace bin ich in der letzten halben Minute gelaufen. Mhm. Und das ist die Pace, die Uhr dann anzeigt. Weil meist läuft man ja ein gleichmäßiges Tempo. Und wenn man sich nicht die aktuelle Pace wirklich anzeigen lassen möchte, sondern den gleitenden Durchschnitt, dann ist das viel genauer als die Anzeige, die eben die aktuelle Pace anzeigen soll.
Wieder dumme Frage von mir. Kann man nicht beides parallel auf dem
Display? Könnte man sich auch. Ja, könnte man sich auch. Ja. Genau, aber dann ist es ja total verwirrend. Aber
auch häufiger gestellt die Frage zum Thema VO2 Max.
Ja.
Also es gibt Uhren, die VO2 Max anzeigen. Was sagen die Werte?
Ja.
Genau, das wiederholt sich hier. Viktor Bauer, könnt ihr kurz und schlüssig beschreiben, wie wesentlich die VO2 Max-Werte sind? Running Rina, VO2 Max, Garmin, was sagen die Werte? Wie kann man sie beeinflussen?
Mhm. Genau. Wie kann man sie beeinflussen? Das ist gut. Ja, ja. Also zuerst, die VO2 Max ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Körpers. Ist ein Indikator für Fitness. Je höher die VO2 Max, desto fitter ist man in der Regel.
Sehr schön, habe ich zuletzt gelesen, Paul Schmidt-Hellinger, ein Internist, toller Läufer auch, hat er irgendwie gesagt, eine VO2 Max von 17 heißt pflegebedürftig.
Ja.
Also wenn dir das angezeigt wird und eine VO2 Max, ja, das wissen wir, von 70 ist nationale Spitze und 80 ist, sag ich mal, international.
Boah, danke, dass du das gesagt hast, Martin.
Hast du 80?
Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Gut. Also eben maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Normalerweise ist das ein Wert, der im Labor bei einer Leistungsdiagnostik ermittelt wird, mit einer Atemgasanalyse meist. Dann wird wirklich gemessen, wie viel Sauerstoff nimmt man eben auf und verstoffwechselt man bei bestimmten Tempi. Und das ist jetzt seit einigen Jahren bei fast allen Uhren, die zeigen das an, eben einen Wert, der nennt sich dann auch VO2 Max. Ich glaube, bei Polar, sie sprechen da von Leistungsindex. Und der wird dann so farblich dargestellt und dann steht da auch überragend oder moderat, keine Ahnung. Und damit kann man sich natürlich sehr gut vergleichen. Die Frage ist halt nur, inwieweit ist dieser Wert realistisch oder nicht? Und ich würde sagen, er ist bei manchen realistisch und bei manchen nicht. Also ich merke auch, dass wenn ich fitter werde, dass wenn ich einfach sich meine, beispielsweise in der Marathonvorbereitung, mein Fitnesslevel steigt, dann steigt auch die VO2 Max, die meine Uhr anzeigt. Allerdings ist es dann wichtig, dass ich auch wirklich immer die gleiche Uhr trage. In meinem Fall, ich teste viele verschiedene Uhren, da ist es dann nicht ganz so konsistent. Aber ich hatte durchaus Phasen, wo ich wirklich über Monate immer mit der gleichen Uhr gelaufen bin, immer mit Pulsgurt. Das ist auch extrem wichtig, dass man eben genaue Messdaten der Herzfrequenz bekommt, weil es werden ganz viele Faktoren da einbezogen in der Berechnung dieses Wertes. Und das ist eben der Unterschied zur Leistungsdiagnostik, wo wirklich etwas gemessen wird, ist es bei der VO2 Max an der Uhr nur eine Berechnung, ein Algorithmus, der aus verschiedenen Faktoren, wie mit welchem Puls bist du gelaufen, wie schnell bist du gelaufen, wie passt das zu den Ergebnissen der letzten Zeit bei dir, wie alt bist du, all das sind Faktoren, die da einberechnet werden und dann wird eben ein Wert ausgespuckt, der stimmen kann oder auch nicht stimmen kann. Und was nett daran ist, was gut daran ist, ist, dass man eben damit seine Leistungsfähigkeit wirklich verfolgen kann. Also wenn dieser Wert eben über einen langen Zeitraum kontinuierlich steigt, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wenn die Messdaten genau waren, also wenn du immer feinen Brustgurt getragen hast und der genaue Messergebnisse geliefert hat, dass sich deine Fitness auch wirklich verbessert hat. dass diese VO2 Max, die dort angezeigt wird, aber nicht deine reelle VO2 Max ist, sollte eigentlich jedem klar sein. Also bei mir beispielsweise...
Ja, hau mal raus jetzt.
Genau, ich hau jetzt mal einen raus. Du hast eben gesagt, 70 ist nationale Klasse.
Ja, so ist das bei mir gesetzt so ein bisschen.
Genau.
70 und
ja.
80 ist so international. Also dann läufst du den Marathon schon gut unter 2:10.
Ich hatte 2019 meine letzte Leistungsdiagnostik und da hatte ich eine VO2 Max von 72. Und meine Garmin, die ich zu der Zeit wirklich standardmäßig immer trug, zeigte Werte zwischen 63 und 66 an. Mhm. Also schon relativ nah, aber dann doch weit entfernt. Mhm. Derzeit bin ich bei 60, sage ich mal. Zeigt meine Uhr mir so eine VO2 Max von 60, 61 an. Was aber auch daran liegt, dass ich momentan mehr Trail laufe. Und das ist auch so ein Faktor. Die Uhr berechnet halt Herzfrequenz.
De facto bist du aber im Moment leistungsstärker als 2019.
De facto bin ich deutlich stärker, als ich 2019 war. Deswegen ist dieser Wert, also ich nehme an, dass meine VO2 Max deutlich besser ist noch als das, was damals gemessen wurde. Zeitgleich zeigt die Uhr aber was viel Schlechteres an. Von daher gebe ich da ehrlich gesagt nicht ganz so viel drauf.
Dazu passt auch eine weitere Frage von Emilia, JMH. Wie verlässlich sind die Laufprognosen, die manche Uhren für verschiedene Distanzen geben? Also dann steht da aktuelle 5 Kilometer, mögliche Bestzeit XY. Also
soll ich mal gucken? Also meine Uhr zeigt mir eine VO2 Max gerade von 61 an. Und jetzt muss ich mal gucken. Verspricht mir, dass ich bei der derzeitigen Leistungsfähigkeit 10 Kilometer in 37 Minuten 11 laufe. Ich bin vor 4 Wochen im Training 35:20 gelaufen. Nicht all out. Also 2 Minuten Unterschied.
Aber, 1 Minute 50 Unterschied. Aber oft ist es ja genau andersrum.
Oft ist es auch viel zu gute Zeiten angezeigt werden. Genau. Das ist dann auch eine Möglichkeit. Deswegen über einen langen Zeitraum, wenn sich da eine Entwicklung auftut, man mit einer Uhr eines Herstellers gelaufen ist, ist das schon gut. Nur sich wirklich darauf zu verlassen, dass das der reelle Wert ist, der auch dabei herauskäme, wenn man eine Leistungsdiagnostik gemacht hätte. Oder gar sich mit anderen zu vergleichen, funktioniert nicht.
Nein.
Das ist wie mit Herzfrequenz. Also dieser Schmarrn, den man oft hört, oh, ich habe aber eine niedrige Herzfrequenz als der bei gleichem Tempo, also bin ich fitter. Nee, das funktioniert so nicht. Jeder ist da individuell und die Herzfrequenz ist was sehr Individuelles. Und weil die Herzfrequenz sowas Individuelles ist, ist es auch für die Uhren so schwierig, daraus wirklich Daten abzuleiten oder Prognosen abzuleiten. Ich habe grundsätzlich einen sehr hohen Puls. Wenn ich schnell laufe, komme ich wirklich in Pulsbereiche, in die andere nie vorstoßen. Und deswegen ist es, glaube ich, für die Uhr, die weiß schon, dass ich eher einen hohen Puls habe, aber trotzdem sind die Prognosen nicht genau. Witzig ist auch, wenn man gerade eben einen Halbmarathon gelaufen ist, 5 Minuten schneller als das, was die Uhr als Prognose anzeigt, sich die Prognose aber nicht ändert, wo ich so denke, ich bin doch gerade schneller gelaufen. Also das ist so schwierig. Aber eine Frage war eben noch, wie verbessere ich das? Ne?
Ja.
Das ist ja oft so, dass
Also da ging es darum, wie verbessere ich meinen VO2-Max-Wert.
Genau, auf der Uhr. Also gehen wir jetzt mal nicht wirklich die VO2-Max.
Ja, genau,
genau, eigentlich müsste man es trennen. Also seine maximale Sauerstoffaufnahme, die körperliche maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit kann man trainieren mit speziellem Training. Letztlich kann man die Uhr aber austricksen, indem man einfach einen schnellen Lauf macht über 20, 30 Minuten, der einen aber nicht komplett ausnockt, also wo die Herzfrequenz sich noch im Rahmen hält, einfach wirklich, halt, ich sag mal, ein 5-Kilometer-Rennen. Das ist für die Uhr ein Indikator, dass man schnell unterwegs ist, aber die Herzfrequenz ist noch nicht so in dem roten Bereich am Ende, wo sie einfach steigt aufgrund der Ermüdung, aufgrund des Laktats in den Beinen, aufgrund einfach der körperlichen Anstrengung, Dehydrierung etc., dass der Puls immer weiter steigt und man immer langsamer wird. Also wirklich ein Bereich, in dem man ein hohes Tempo halten kann. Und dann denkt die Uhr, man ist richtig fit. Dann hat man eben seine VO2. Oder man läuft bergab.
Aber ganz ehrlich, wie absurd wäre es, nur um einen Wert auf seiner Uhr zu manipulieren, irgendetwas zu tun.
Aber wenn man merkt das, wenn man ein paar Wochen mal einfach nur so Grundlagentraining gemacht hat, dann sinkt die VO2 Max und sinkt die VO2 Max. Und dann hat man irgendwann ein Training, wo man richtig einen raushaut. Und auf einmal hat man eine VO2 Max auf der Uhr, die 5 Punkte höher liegt. Also da merkt man ja schon, okay, dass die Uhr interpretiert jetzt, du hast ein schnelles Training gehabt. Du warst ausgeruht, weil du in den Wochen zuvor wenig gelaufen bist und dann sagt die, boah, deine Form ist ja großartig. Aber so funktioniert das eben
also
nicht.
Also die Uhr alleine, das hat es ja schon angedeutet, ersetzt für den dem es wichtig ist, eine klinische Leistungsdiagnose nicht.
Nee, wer wirklich wissen will, wo ist dieser Wert, für den ersetzt das das nicht. Was es eben ersetzen kann, ist diese langfristige Analyse des Ganzen. Ne? Einfach eine langfristige Sicht. Sobald dieser Wert wirklich nachhaltig lange steigt, ist davon auszugehen, dass deine Leistungsfähigkeit auch wirklich sich verbessert hat.
Ja. Oder also, auch der Rückschluss, dass das Training passt.
Genau, dass das Training passt.
Richtig trainiert.
Genau. Und was das angeht, da sind die Uhren wirklich gut. Auch die Analyse des Ganzen. Also da werden ja ganz viele Faktoren inzwischen mit einbezogen. Also ich habe es vorhin gesagt, die Teile sind oft Activity-Tracker. Analysieren deinen Schlaf, analysieren dein Stresslevel, messen deine Ruheherzfrequenz. Und all das wird dann mit einbezogen bei der Berechnung deiner Ermüdung. Also du hattest ein hartes Training, hast aber schlecht geschlafen, dann sagt die Uhr beim nächsten Tag, nee, heute wird es aber nichts. Und das passt ziemlich oft wirklich mit dem überein, wie man sich dann auch letztlich, wenn man es dann doch versucht, fühlt. Also das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Da hat sich viel getan, aber das ist auch eben extrem aufwendig zu programmieren und ja, für die Uhrenhersteller auch nicht einfach.
Gut, natürlich kamen ganz viele Fragen der Art, Alex Matra schreibt, welche ist die beste? Oder wollen wir es auf den Punkt bringen, was natürlich auch häufig kam, welche Uhr hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Oha.
Ja.
Also die beste Uhr ist tatsächlich schwierig, weil sie zu den Bedürfnissen passen muss. Ich habe es eben schon gesagt, einige werden mit einer Apple Watch, mit einer Smartwatch unfassbar glücklich sein, weil sie beim Laufen Musik hören wollen, weil sie, nachdem sie gelaufen sind, noch mit ihrer Uhr...
Ah, du machst das sehr geschickt jetzt.
Ja, ja, ich weiß.
Du gehst jetzt auf die Klasse ein, also welche Art von Uhr.
Genau, das sollte man auch zuerst tatsächlich berücksichtigen.
Das ist gut. Also mir lief schon so ein bisschen ein heißer Schauer über den Rücken.
Nee. Also ich weiß für mich, welche Uhr für mich die beste ist. Das habe ich geklärt, also Stand jetzt, da wird sich sicherlich was tun. Und generell ist es aber so, dass man seine Bedürfnisse klären muss. Komme ich mit einer Smartwatch klar? Möchte ich damit Anrufe tätigen? Möchte ich damit im Supermarkt bargeldlos bezahlen? Das geht ja inzwischen alles. Möchte ich damit Musik hören? All das kann man inzwischen auch mit Sportuhren. Dann kann man da Musik draufladen, über Bluetooth-Kopfhörer eben dann Musik hören beim Laufen. Trotzdem ist halt so eine Frage, okay, was ist mir am allerwichtigsten? Und das sollte man erstmal klären. Wofür brauche ich die Uhr und was ist mir dann wichtig?
Die beste ist die am besten zu meinen Laufambitionen passt. Und ich glaube, das hast du ja auch sehr, sehr schön im Heft erklärt, eigentlich in dem Artikel.
Genau, deswegen schließen wir das jetzt hier ab. Tschüss.
Nein.
Ja, genau, aber das ist es. Also letztlich, es gibt viele, viele gute Uhren, die dem einen total glücklich machen werden und den anderen nicht glücklich machen werden. Also jemand, der als Ultraläufer lange Läufe macht, der braucht eben eine lange Akkulaufzeit. Der wird mit einer Smartwatch oder mit dem Activity-Tracker nicht glücklich werden. Wer hingegen 2-3 Mal pro Woche 10 Kilometer, 5 Kilometer joggt und ansonsten möglichst wissen möchte, wie aktiv er über den Tag ist, der kommt auch mit dem Activity-Tracker letztlich klar. Also der kann sich dann 300, 400, 500 Euro sparen und braucht gar nicht mehr auszugeben. Gleichzeitig für Triathleten ist klar, sie brauchen eine Multisportuhr, weil sie natürlich auch Radfahren wollen und schwimmen wollen. Für die ist dann ein Activity-Tracker auch das Falsche, weil der hat eventuell keine Knöpfe oder keine Schwimmfunktion. All das sollte man berücksichtigen.
Dann fragt ein Martin G. aus Hamburg, welche Uhr trägt der Beste?
Der Beste? Eliud Kipchoge? Mhm. Eliud Kipchoge trägt die Coros Pace 2, die ich vorhin schon mal erwähnt habe.
Tatsächlich?
Ja, Kipchoge trägt eine Uhr für 199 Euro, die relativ billig verarbeitet ist.
Hat er doch geschenkt bekommen.
Ja gut, das ist schon der Sponsor seines Teams, aber das ist ganz witzig. Tatsächlich trägt er diese Uhr und ich habe sie ausführlich getestet und ich finde sie tatsächlich auch großartig. Sie ist von der Bedienung großartig, sie funktioniert hervorragend, sie misst genau. Die ist unglaublich leicht, weil sie einfach in so einem billig wirkenden Plastikgehäuse steckt. Aber zum Sport aufzeichnen, lange Akkulaufzeit, hervorragend.
Jetzt kommen so ein bisschen speziellere Fragen.
Okay, wir haben schon fast Fast 55 Minuten, fast 55.
Ich finde es total spannend. Also,
ich könnte auch ewig weitermachen.
Tatsächlich, ich finde es sehr, sehr spannend. Bart VS 74. Ich gehe langsam auf die 50 zu und die Augen lassen ein bisschen nach.
Ja.
Kann man eine Uhr empfehlen, dass man nur einen Wert zum Beispiel größer dargestellt bekommt oder können das fast alle Brillen? Uhren. Sonst muss ich ja immer mit Brille laufen.
Kenne ich aus meinem näheren Umfeld tatsächlich Leute, die mit einer Kontaktlinse laufen mussten, um dann nah eben auf der Uhr gut zu sehen, und auf das andere, in dem anderen Auge hatten sie dann keine Kontaktlinse, um in der Ferne noch zu sehen, wo sie denn lang stolpern. Das ist durchaus ein Faktor, gerade wenn man beispielsweise mit der Uhr navigiert. Aber ja, inzwischen kann man bei fast jeder Sportuhr, ich sage jetzt mal so die großen Suunto, Garmin, Polar, Koros, kann man die Datenfelder, eben die Daten, die man angezeigt bekommen möchte beim Sport, einstellen. Zwischen in der Regel 1 und ich glaube 8 Werten ist das Maximum bei Garmin, Phoenix, Enduro und so. Da kann man sich 8 Werte anzeigen lassen, und je mehr Werte man nimmt, desto kleiner sind natürlich die Felder auf dem Display. Das heißt, wenn man sich nur 1 oder 2 Werte anzeigen lässt, wie Zeit, Herzfrequenz, Distanz, Pace, wie auch immer, dann wird dieser Wert oder werden diese Werte relativ groß angezeigt. Das kann man inzwischen einstellen. Entweder direkt an der Uhr oder über die Smartphone-App oder das Computerprogramm. Das funktioniert bei allen Uhren letztlich gleich gut. Manchmal ein bisschen umständlicher, weil man den Weg eben über die App gehen muss, oder manchmal ist es sogar an der App besser als an der Uhr, weil man dann da so rumfummeln muss. Aber das kann eigentlich jede Uhr inzwischen.
Nächste Frage kommt von Peanut0711. Welche Uhr ist für schmale, oder gibt es Uhren, die für schmale Handgelenke geeignet sind?
Ja, letztlich natürlich auch die eher günstigeren, kleineren Uhren, weil ich habe es vorhin gesagt, die großen Uhren haben mehr Funktionen, die teureren Uhren, die Multisport- und Outdoor-Uhren haben oft mehr Sensoren, größere Akkus. Und die müssen ja irgendwo Platz finden. Deswegen sind die Gehäuse oft größer. Also so eine Garmin Phoenix oder Polar Grid X oder Koros Vertix, das sind so richtig große, fette Outdoor-Uhren mit einem robusten Edelstahl- oder Titangehäuse. Die sind einfach groß vom Umfang, vom Durchmesser und auch relativ hoch gebaut. Und dann gibt es die kleineren Uhren wie Garmin Forerunner 45, eine Koros Pace 2. Die sind relativ klein, weil die einfach in dem kleinen Gehäuse stecken. Da ist ein kleinerer Akku drin, weniger Sensoren. Das alles braucht dann weniger Platz. Und deswegen sind die Uhren dann kleiner und schmaler. Und deswegen sitzen die auch am Handgelenk gut. Was auch noch ein Faktor ist, früher, erinnerst du dich vielleicht auch dran, waren die Uhren, hatten die noch oft so eine gebogene Form. Also die hatten dann oft so ein herausstehendes Teil, was aber schon leicht abgerundet war. Da steckte ganz oft die Antenne drin für das GPS-Signal, weil das einfach früher ein relativ großes Bauteil war. Und das Vorgeformte führte dann dazu, dass diese Uhr an schmalen Handgelenken nicht saß, weil die Uhr eine Form hatte, die dann eben nicht zum Arm passte. Und das ist zum Glück heute nicht mehr der Fall, weil die ganzen Bauteile dann doch so klein sind, dass das alles in runde Gehäuse passt und Scharniere hat, die einfach sich gut anpassen lassen. Deswegen sitzen inzwischen eigentlich auch diese großen Uhren an schmalen Handgelenken besser. Aber generell ist dünnes Handgelenk, kleinere, schmalere Uhr, das ist dann schon besser. Dann sind es dann eher die günstigeren Modelle, die jetzt nicht dann wie Outdoor-Multisport-Uhren 1000 Funktionen, Sensoren und eine ewig lange Akkulaufzeit haben.
Auch eine interessante Frage. Guido Wrede fragt zum Thema Nachhaltigkeit. Wie gehen die Firmen das Thema in Bezug auf Ersatzteile und Langlebigkeit an?
Ja.
Er führt dann noch weiter aus, dass er Angst hat vor dem Tausch der Akkus in den Uhren, ob das geht oder ob er die Uhr, wenn der Akku leer ist, wegschmeißen muss dann, was schlimm wäre.
Ja, also ich sag mal so, die Hersteller haben schon ein unterschiedliches Verständnis von Kundenservice. Ich habe es vor kurzem tatsächlich mal getestet mit meiner Lieblingsuhr. die nach ja jetzt 3 Jahren tatsächlich merklich nachließ, was die Akkulaufzeit anging. Und habe dann so getan, als ich habe mir die Uhr damals gekauft und habe dann so getan, als wäre ich ein ganz normaler Kunde und habe unter falschem Namen dem Kundenservice geschrieben, meine Uhr lässt nach, der Akku, ich habe sie schon zurückgesetzt, ich kann tun, was ich will, sie hält einfach nur noch 5 Stunden durch statt der versprochenen 20 Stunden. Was tun? Schick uns die Uhr und wir schicken dir eine neue. Das war dann der Austausch. Genau. Das hat hervorragend funktioniert. Das, nachhaltig ist das natürlich nicht, weil ich jetzt einfach...
Genau, das kam hier als nächste Frage von einer Petra W., die sagte, im Kundenservice ist es eigentlich gewohnt, dass man einem eine neue Uhr zuschickt. Ja. Was passiert eigentlich mit den
alten? Die alten Uhren, die werden geschreddert. Also die werden kaputt gemacht, recycelt, was da noch herauszuholen ist. Letztlich ist es wie auch bei Handys, das sind extrem viele kleine Bauteile, die miteinander verlötet werden. Und dadurch, dass sie eben miteinander verlötet werden auf kleinen Platinen, lässt sich das sehr schlecht recyceln. Ich bin da jetzt auch kein Experte. Ich gehe davon aus, dass das inzwischen besser funktioniert als noch vor ein paar Jahren. Aber es ist natürlich trotzdem extrem aufwendig, das Material da herauszulösen. Das, was man dann eben in anderen Produkten weiterverwenden kann. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sich das bei so einer Uhr, wo natürlich dann doch nicht viel von diesen Edelmetallen drin sind, ob sich das da groß lohnt. Also nachhaltig für die Umwelt ist das sicherlich alles nicht. Aber ja, für den Kunden gibt es durchaus Hersteller, die da eben besser sind als andere. Wobei auch da ist es sehr individuell. Also ich habe schon gehört von Leuten, die sich über Garmin beschwert haben. Ich selbst habe jetzt eben bei Garmin war das hervorragende Erfahrung gemacht. Ich habe aber auch schon Leute gehört, die über Polar geflucht haben und Leute, die über Polar total glücklich sind, weil sie einfach immer da ihre Ersatzteile und so bekommen. Letztlich ist es aber so, die Uhren selber da irgendwas dran reparieren, bis auf die Armbänder kann man eigentlich nicht mehr. Also wenn da irgendwas kaputt ist, muss man die Uhr einschicken, dann kriegt man entweder eine neue oder muss die Reparatur bezahlen, wie auch immer. So ist es einfach. Es ist viel Technik in einem kleinen Gehäuse, ist wie bei Computern, ist wie bei Smartphones auch. Selber kann man da eigentlich nicht mehr viel machen.
Gut, vielleicht zum Ende hin, es gibt noch diverse Fragen, aber zum Ende hin nochmal, was ist die Zukunft von Laufuhren? Was könntet ihr euch vorstellen, was noch Features sein könnten, die da kommen? Und Thema Wattmessung. Wie entwickelt sich das aktuell?
Das ist so
die vielleicht, ja, womit wir dann abschließen.
Ich würde es einmal trennen. Ja. Wattmessung ist ja dann doch nochmal so ein spezieller Punkt. Also Wattmessung kennen vielleicht viele aus dem Radsportbereich. Da wird eben entweder im Pedal, in der Kurbel, das sind, glaube ich, so die beiden Punkte, wo wirklich gemessen wird, wie viel Leistung der Radfahrer gerade eben investiert. Und Watt ist eben ein sehr genauer Wert. Gibt es auch einen längeren Artikel, den ich geschrieben habe, findet man online, der sehr genaue Rückmeldungen darüber gibt, wie viel man gerade eben an Leistung bringt und involviert, investiert. Und das ist etwas weniger anfällig von oder gar nicht anfällig für äußere Bedingungen, wie eben Anstiege, wie Hitze, Ermüdung etc., anders als beispielsweise die Herzfrequenz. Wenn es besonders heiß ist, wenn man berghoch läuft, steigt die Herzfrequenz, obwohl man eigentlich weniger Watt beispielsweise investiert. Oder gleichzeitig wird man läuft bergauf, Herzfrequenz steigt, man wird langsamer, investiert aber mehr Watt, mehr Leistung in das Ganze. Und deswegen ist dieser Faktor Watt-Leistungsmessung etwas, was inzwischen auch einige Hersteller eben im Laufbereich anbieten. Angefangen hat das so mit einem Foodpod von Stride. Den hat man über Bluetooth oder ANT Plus, das ist so ein Verbindungsstandard, eben mit der Uhr koppeln können. Und dieser Sensor hat dann eben aus Beschleunigungssensoren und verschiedenen Signalen eben einen Wattwert eben angezeigt und ermittelt. Und inzwischen gibt es das auch in den Uhren selbst verbaut. Dann ist es kein Sensor mehr, der am Fuß ist, sondern bei Garmin funktioniert es über einen Sensor, der im Brustgurt ist. Bei Polar und Koros ist es ein Sensor in der Uhr selbst. Es sind verschiedene Bewegungssensoren, verschiedene Daten, die dann da ermittelt werden und eben einen Wattwert geben. Und dieser Wattwert ist aber anders als beim Radfahren auch wieder nur ein errechneter Wert und kein echter Wert. Deswegen ist das, wenn man mit einem Stride-Pod läuft und gleichzeitig aber eine Polaruhr hat, zeigt die Polar, sage ich mal, 400 Watt an und der Stride-Pod 300 Watt, wo man gleich läuft. Deswegen ist das nicht miteinander vergleichbar, aber durchaus ein Wert, der sehr gut funktioniert und wirklich auch im Training funktioniert. Also es gibt inzwischen einige Athleten, die nicht nach Herzfrequenz oder nicht nach Pace trainieren oder nicht ausschließlich, sondern auch Watt mit in ihr Training einbeziehen, weil das eben ein Wert ist, der von äußeren Einflüssen quasi ja, unbeeindruckt ist. Also wenn man dann sagt, man soll jetzt 4 mal 10 Minuten bei 400 Watt laufen, ist es egal, ob da Gegenwind herrscht, ist es egal, ob man müde ist, ist es egal, ob es bergauf geht, das ist völlig egal. Und ja, muss man selbst mal Erfahrungen mitsammeln und schauen, ob das etwas für einen ist. Aber es ist auch wieder ganz wichtig, kein reeller Wert, sondern ein über Algorithmen erstellter, berechneter Wert. Und muss man ganz vorsichtig sein, das so zu interpretieren und miteinander zu vergleichen. Wie gesagt, zu diesem Thema Watt bei uns auf der Seite runnersworld.de muss man einfach mal Lauftraining nach Watt suchen und dann findet man
aber das. Aber wo geht jetzt die Zukunft der Laufuhren hin?
Das war ja noch die Frage, die da vorgestellt war. Das ist schwierig. Ich finde es, ich bin so schlecht bei sowas.
Gibt es Feature, die du vermisst?
Nee, ich ganz ehrlich, ich bin total erstaunt und dir geht es sicherlich ähnlich, was Uhren heute können. Ja. Das sind Sachen, die man sich... Meine erste Laufuhr hatte einen Sensor am Fuß, der über Beschleunigung ermittelt hat, auch nur geschätzt hat, wie weit man gelaufen ist. Das konnte man dann so ein bisschen kalibrieren. Das passt aber eigentlich vorne und hinten nicht. Wenn man dann irgendwie denkt, ja, dann steckt ja irgendwann ein GPS-Sensor drin und dieser GPS-Sensor ist jetzt super klein und es steckt ein barometrischer Höhenmesser drin. Ich kann mit meiner Uhr bargeldlos an der Kasse bezahlen. Ich kann damit Musik hören. Also das finde ich schon krass. Da ist ein WLAN-Modul rein. Also ich gehe nach Hause und der lädt automatisch meine Einheit hoch, ohne dass ich irgendwas machen muss. Das sind alles so Dinge und Funktionen. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass man das so in eine Uhr packen kann. Was ich glaube, es wird sich immer mehr in die Richtung entwickeln, dass alle Uhren unterschiedlicher Kategorien sich immer weiter ähneln. Das ist so die Entwicklung der letzten 3-4 Jahre, dass ein Activity-Tracker eben auch GPS-Sensor hat und zum Laufen geeignet ist, dass eine Smartwatch eben vorprogrammierte Workouts hat und wirklich auch zum Sport geeignet ist. Gleichzeitig ist es so, dass echte Outdoor-Sportuhren auch Activity-Tracker-Funktionen haben und Smartwatch-Funktionen bieten, sodass wirklich es auch für uns schwierig ist, alle Funktionen inzwischen auszutesten und in einem Testbericht dann zu formulieren. Also wo soll man da anfangen, wo soll man da aufhören? Das ist ganz, ganz schwierig. Mir fällt aber jetzt weder etwas ein, was ich in der Uhr vermisse, noch fällt mir etwas ein, wo ich glaube, das ist das nächste große Ding. Ich glaube, es wird einfach die Revolution, die gab es jetzt. Ich glaube, jetzt ist es wirklich sind so kleine Evolutionen, dass diese Analysen der Leistungsfähigkeit und die Prognosen der Leistungsfähigkeit, dass sich das einfach noch verbessert, dass da einfach immer mehr möglich sein wird.
Also meine Frau mahnt immer an, dass sie in den Uhren eine Kamerafunktion eigentlich gerne hätte.
Okay.
Also dass sie nicht zum Fotografieren noch das Smartphone mitnehmen muss,
ja,
sondern, was man ja heute tut, man nimmt ja keine Kamera mit.
Manche schon.
Sondern dass sie so vermisst, die Uhr müsste auch noch eine Kamerafunktion haben. Das fiel mir jetzt so ein.
Ja, es wird dann gab es, glaube ich, mal. Doch, gab es mal. Es gab mal eine Uhr, die eine Kamera eingebaut hat, wo man dann Schnappschüsse machen konnte. Das ist schon ein paar Jahre her. Entsprechend schlecht waren die Fotos. Das waren so wie die ersten Handykameras dann, was so die Auflösung angeht. Ja, wird es vielleicht mal geben, wenn das so ein Need ist, den irgendwer hat und den dann die Hersteller erfüllen möchten.
Ja, den gibt es definitiv. Also in den sozialen Netzwerken wimmelt es nur so von Lauffotos von Menschen, die das Bedürfnis haben, sich beim Laufen abzulichten.
Ich glaube halt, inzwischen ist man es aber von Smartphones gewöhnt, dass man extrem gute Fotos bekommt.
Mhm.
Das in eine Uhr einzubauen, weil so ein optischer Sensor braucht dann, also nicht Herzfrequenzsensor, sondern optischer Kamerasensor, braucht dann doch ein bisschen Platz. Deswegen sieht man das ja auch bei den Smartphones, dass die oft da, wo die Kamera haben, Kamera ist, so eine Ausbuchtung haben, mehrere Objektive, mehrere Linsen besitzen. Und das in eine Uhr einzubauen, ist schwierig, weil einfach sie doch viel Platz benötigen. Und von daher glaube ich, dass das in den nächsten Jahren nicht kommen wird. Weil Abstriche in der Fotoqualität möchte dann, glaube ich, auch keiner hinnehmen. Also es wird dann keiner mehr mit Fotos leben wollen, wie sie vor 10 Jahren in Handys waren. Und daher glaube ich, dass das technisch nicht machbar ist, derzeit in Uhren Kameras einzubauen, die von der Qualität so gut sind, dass sie uns zufriedenstellen würden. Ich persönlich brauche es auch nicht.
Warten wir es ab.
Ja.
Ja. Also nee, vielen Dank. Also total spannend, total auf den Punkt gebracht. Selbst für jemanden wie mich, der nicht so ein Rieseninteresse hat an Technik, hast du das super erklärt. Danke, danke. Und wenn unsere HörerInnen noch Fragen haben, dann sollten sie die per Mail an laserservice@runnersworld.de schicken. Gerne Feedback, gerne weitere Fragen. Bin gespannt.
Ja, ich fand das ein gutes Format. Also so bekam man eben konkrete Fragen, ja. Ne, die sich Leute wirklich stellen. Vielleicht machen wir das auch mal zu anderen Themen.
Ja,
finde ich definitiv gut. Nee, genau. Schreibt uns und schaut euch bei uns auf der Webseite und im Heft. Haben wir ganz viele Uhren, die wir immer testen und vorstellen und miteinander vergleichen und eben auch Kaufberatung machen. Da geben wir uns sehr viel Mühe mit. Das ist, ja, wie ich schon gerade eben gesagt habe, durchaus anspruchsvoll, weil die Uhren immer mehr können und es unglaublich schwierig ist, sie miteinander zu vergleichen, weil sie alle letztlich gut sind und man dann so ein bisschen herausfinden muss, für wen sind sie wirklich geeignet? Was ist das, was sie besonders gut können? Was können sie dann eventuell weniger gut? Aber ja, dafür beherrschen sie dann andere Funktionen besser.
Ja, das im aktuellen Heft hast du ja zu jeder Kategorie dann auch 3-4 Modelle immer genannt, die in Frage kam, da habe ich jetzt gesehen, gab es eine Leserbriefschreiberin, die schrieb, hätte man nicht noch mehr Modelle alternativ vorstellen können? Aber ich glaube, das ist dann irgendwann auch uferlos.
Ja, vor allen Dingen im Heft ist ja dann wirklich so, man hat einen begrenzten Platz, um etwas zu der Uhr zu schreiben. Online haben wir da deutlich mehr Platz, weil einfach die Seiten quasi
im Heft unendlich. Haben wir 10 Seiten dazu gemacht.
Genau, sogar 12, glaube ich, oder?
12.
Das wusste ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, also einfach mal anschauen. Heftgeschichte online, da bieten wir ganz, ganz viel.
Cool.
So.
Danke.
Tschüss.
Jetzt gehen wir laufen.
Haben wir doch schon.
Gehen wir nochmal laufen.